Sag etwas.
Ich bin sprachlos.
Ja, zu Recht. Wahrscheinlich wegen dem Themenstrauss,
den wir hier haben. Wir versuchen uns heute über diverse Themen zu streiten. Geht uns sehr viel Mühe. Wird IB am Freitag schon Meister? Wir reden über die russischen Dopingpraktiken. Enthüllt vom Dr. Grigori Rodchenkov in seinem neues Buch, und wir reden auch sonst noch über amerikanischen Sport, der schon angefangen hat oder im Fall von der NHL bald anfängt. Bis gerade.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Also gut, IB.
Los!
IB und St. Gallen, da geht es nur um den Meistertitel. IB hat alles in den eigenen Händen mit einem Sieg am Freitag.
Gegen wer spielt IB am Freitag?
Ja, das ist die
Frage. Soll ich sagen?
Verratest du uns sicher.
Auswärts beim FC Sion.
Genau.
Spielt IB. IB im Moment 5 Punkte Vorsprung auf FC St. Gallen. Ich habe das ja letzte Woche schon verkündet und vorletzt und vorvorletzt, also seit Jahren gefühlt, sage ich, dass das Meisterrennen sowieso an IB geht. IB jetzt den Titel-Hattrick fix macht, was man irgendwie, weiß nicht, das nimmt man so her und sagt, ah ja, interessant. Dabei ja, könnte man mal darüber reden, dass jetzt die Wachablösung endgültig und definitiv stattgefunden hat. Also wer Nummer 1 im Land ist, ist glaube ich mittlerweile wirklich klar. St. Gallen, theoretische Chancen, wenn man Xamax schlägt daheim und gleichzeitig IB gegen Sion stolpert. Chiems zu einer...
Zu deinem Wunschspiel am Schluss.
Zum Finalspiel.
Zum Finalspiel. Darauf haben wir uns geeinigt.
Nicht Finalissima. Ja. Wir sagen nicht Bell.
Wir sagen Finalspiel.
Man könnte Bellissima kreieren als Wortschöpfung.
Lassen wir es so, wie es ist. Finalspiel finde ich gut.
Also, Finalspiel. Ich hätte gerne ein Finalspiel tatsächlich.
Ja, jeder hätte gerne ein Finalspiel.
Ja, IB nicht.
Die ganze Spannung. Ja gut, IB nicht. Insgeheim aber schon. IB hat ja ganz eine andere Seele. Klar, jetzt werden sie wahrscheinlich zum dritten Mal in Serie Meister. Aber früher war der Schalk an IB ja gewesen, dass sie es eben nicht werden. Darum war die Freude dann umso grösser gewesen, als sie mal geworden sind. Ich glaube, die Meisterserie, die Begeisterung dafür, hält sich irgendwann in Grenzen. Ja, man nimmt es dann hin, super, wir sind wieder Meister. Aber du brauchst schon immer eine gesunde Konkurrenz. Und das heisst, bis am Schluss spannend. Also ein Titel, den du im letzten Spiel erreichst, in dem Fall gegen St. Gallen, wäre umso emotionaler, als jetzt am Freitag alles klar zu machen. Und dann hast du einfach noch die 4. Notabene, ja, logischerweise ohne Zuschauer. Denn es fehlt eh etwas,
ja.
Sagen wir es so.
Das kann man sagen, aber ich glaube, ja, irgendein Final würde eigentlich auch der sehr spannende Saison gerecht, oder? Also man hat lange ein 3er-Rennen gehabt sogar, dann hat Basel irgendwann gefunden, okay, jetzt machen die das allein. Und St. Gallen ist jetzt lange dran geblieben und eigentlich finde ich, ja, um dieser Saison tatsächlich gerecht zu werden, wo nicht wie andere vorher ja wirklich sehr, sehr spannend war, sehr, sehr lang, wäre es eigentlich nur folgerichtig, wenn jetzt IB würde in Sion ja, irgendwie stolpern, ungeschickt, ein 1-2 und dann und St. Gallen macht gegen Xamax den Job. Xamax eigentlich schon weg. Dann, ja, wieso nicht? Und dann haben wir am Sonntag ist die letzte Runde, 2. August. Stimmt das? Oder hat man jetzt verschoben? Uiuiuiui, gefährliches. Das habe ich mich selber verunsichert. Am 3. August wird gespielt, das ist der Montag, genau, ja, so rum. Ja, und dann hätten wir tatsächlich den Final. Fände ich super.
Eigentlich das Wunschszenario, ja.
Wird einfach nicht so hoch, weil IB am...
Ach, gut, ja, klar. Gut, ja, es ist stabil. Ist gut. Man darf ja hoffen.
Ja, das dürfen wir schon. Aber wir sind ja da, um unsere Expertise abzugeben. Ich sage IB, dir...
Wenn du in Sion spielen musst, weißt du nie, was passiert grundsätzlich. Kann alles passieren.
Ja gut, das ist
Sion auf dem Weg, ja.
Vor dem Herd.
Ja, oder genau gleich, wie heisst es einmal... Im Fußball, das kann nur der Fußball.
Genau.
Nein,
so Geschichten,
die
nur der Fußball schreibt. Zum
die Geschichten gibt es überall im Sport. Aber man darf ja darauf hoffen. Also, Sion vielleicht, wo noch auf dem Weg ist, zum, vielleicht aus dem vom Barrageplatz wegzukommen, muss sicher nicht einfach kampflos alles hergeben, ob es dann lang gegeben ist. Aber es ist die Hoffnung, dass es eben so kommt. Man muss sich ja ein Szenario zusammenbasteln.
Muss man schon.
Wie es könnte passieren. Und dann hat man am Montag dann das Spiel, dass St. Gallen noch könnte mit einem Sieg
in Bern.
Das Ganze auf den Kopf stellen.
Es wäre natürlich schon charmant, absolut. Aber wenn man der Tatsache ins Auge schaut, IB Sion hat es dreimal gegeben, die Saison logischerweise schon. Dreimal IB als Sieger vom Platz gegangen. Unter anderem das eine Spiel im Tourbillon, ein 3-4 zugunsten von IB. Sion, IBO 3-4. Das kann es meinetwegen gerne wieder geben. Das wäre wenigstens eine spektakuläre Meisterkrönung noch zum Abschluss. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass... Ich glaube, es wird weniger knapp tatsächlich.
Relativ unwahrscheinlich, aber eben, das, die Hoffnung dürfen wir ja nicht aufgeben, dass es bis zum Schluss spannend bleibt. Ich traue das St. Gallen durchaus zu, dass sie ihren Job machen, aber eben, sie haben es nicht in den eigenen Händen. Wenn IB gewinnt, dann ist es durch. Yeah. Müssen wir uns damit abfinden.
Ist es so. Und hoffen, dass nächste Saison jemand dann wirklich bis Ende Saison durchhält. Keine Ahnung, wer das soll sein. Vielleicht wird St. Gallen dann tatsächlich auch rotieren. Hat man ja jetzt am Wochenende gemacht. Der Zeidler hat eine ganze Reihe von Stammspielern rausgelassen, in der ersten Halbzeit mindestens gegen Zürich, und hat nachher Früchte geerntet. Die sind frisch reingekommen zur Pause, hat man das Ding irgendwie noch nach einem 1-1 doch noch gewonnen. Der Bettim übrigens auch. Erst in der 46. vom Platz gekommen. Nachdem ich ja den Verdacht hatte, dass er das Glück so langsam verloren hat, zwei Niederlagen in Folge, hat er sich rehabilitiert. Eigentlich ist ja das die Geschichte vom vergangenen Wochenende.
Also ja, mindestens aus unserer Sicht, aus unserer speziellen Sicht, mit dem Fokus auf den Bettim.
Genau,
sowieso.
Eigentlich ein Bettim-Fan-Podcast. Oder alles andere ist Beigemüse.
Seine Saison.
Ja, der Rest ist The Year of Bettim nennen sie es ja auch in Fachkreisen.
Das ist eine statistische Randnotiz, weil der Meister überhaupt sich der Bettim hat seine Saison auf dem Leben gehabt.
Ja, absolut.
Würde ich sagen.
Wer weiß, was da noch kommt.
Ja, eben, wir hoffen ja, dass vielleicht... Ist er der, der am Schluss am Montag, am 3. August, meinst die Meisterschaft für den FC St. Gallen entscheidet?
Das wär natürlich schön.
Wir würden uns kaum erholen.
Ja, wirklich. Wahrscheinlich gar nicht. Aber wer sich noch weniger würde erholen, ist unser Freund Fanol, der ja im Bett im durchaus zugetan ist, glaube ich, auch freundschaftlich. Das ist ein Social-Media-Mensch. Schon nur, damit der Fanol sich noch ein bisschen mehr freuen kann.
Absolut. Ist ja sonst schon so nichts gemüht.
Drücken wir dem Bett im noch ein bisschen mehr Däumen. Aber
gut.
Nützt ja alles nichts. Jetzt. Weiß nicht. Also du sagst, was? Die Frage war, bringt IB das Ding am Freitag heim? Sage ja, natürlich.
Entspannt. Dann sage ich nein, sie schaffen es nicht. Es muss ja, soll ja kontrovers zu und her gehen bei uns. Nein,
wieder aufs Dach gehen.
Befeuert durch die Hoffnung auf ein spannendes Finale. Wochenende und Montag. Sage ich jetzt einfach mal, IB schafft es nicht. Aber es hat ja nichts mit irgendwelchen Erkenntnissen zu tun aus dem bisherigen Betrieb, sondern einfach die Äußerung von einer Hoffnung, also, sagen wir es so.
Man könnte ja sagen, Sion als Göpp-Mannschaft sieht das jetzt schon als eine Art Finale. Für die geht es ja sowieso auch mal aus, im Kampf gegen die Barrage. Ja. Also die Barrage irgendwie noch zu vermeiden. Von dem her, wer weiß, vielleicht kommt das Göpp-Gen da irgendwie raus. Raus soll auch der Chris McSorley bei Servet.
Sehr schön.
Jahrzehntelang in Diensten von Servet Genf gestanden, als Trainer, als GM, Sportchef, Mädchen für alles, Steakhouse-Betreiber. Ich weiss nicht, was er sonst noch gemacht hat. Ist sicher auch einmal mit der Zamboni übers Eis gefahren in einem unbeobachteten Moment. Und jetzt?
Nein.
Man glaubst du nicht?
Ich glaube nicht.
Wieso nicht? Das ist, eigentlich das Lässigste, oder? Am Eishockey, dass es die Zamboni gibt.
Die sind lässig, ja.
Immer noch ein Traum von
mir. Zusammenfahren mit
Zamboni dürfen fahren.
Schwieriger, als es aussieht.
Das glaube ich ja.
Super putzt Eis herbringt, ohne irgendwelche ausgesparten Flächen. Die sind dann mit dem Hockeyspiel sehr, sehr unbeliebt. Gibt es im Profibetrieb eigentlich nicht, aber früher hat man das viel gesehen.
Also
ein Meister mit dem Stumpen einfach mal aufs Grat, wo er ein bisschen geputzt hat.
Und dann eine Fläche freigelassen.
Einfach nicht putzt, möglicherweise noch irgendwo vor einem Goal, wo nachher die Scheibe rumgekommt ist.
Ja, schade
eigentlich. Weil die Eismeister für die Junioren kein Musikgehör haben in der Regel. Das heisst einfach, lernen es richtig.
Ja.
Stimmt eigentlich auch.
Durchbeissen wird einem nicht geschenkt.
Wer früher auf dem freien Eis angefangen hat, kennt das, wenn es geregnet hat, dass das Eis nicht ganz so beschaffen war, wie man sich das im Profibetrieb vorstellt. Macht es nur ein bisschen schwieriger.
Muss man sagen. Meine einzige Zamboni-Erfahrung ist jetzt der Zamboni-Simulator vor dem NHL Draft 2017. Da hat man dort können in Chicago vor dem Stadion können Zamboni fahren, also eben mit so einer Virtual Reality-Brille. Ja, ich bin froh, es war keine echte. Es ist wirklich, also mindestens in der Simulation ist es nicht einfach. aber irgendwie am Schluss war sie schon sauber gewesen, aber ich glaube nicht, dass ich die Ideallinie hatte. Also wenn man dann schaut, wie sie immer da schön die Kreise machen, so das halbe Eis und dann immer eins über.
Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Also, dass man muss die Temperatur kennen, man muss wissen, wie viel Wasser das man drauf lässt, wie viel hobelt man ab. Ganz wenig und ein bisschen Wasser drauf. Man will ja nicht, dass, wenn das Spiel wieder losgehen sollte, irgendwelche Wasserpfützen übrig sind. Das sieht man häufig auch.
Bleibt
kleben. Ja. Da muss man noch warten. Was nicht im Sinn ist von allen Beteiligten.
Das ist dann häufig, wenn man noch ein Pausenspiel machen muss für irgendeinen Sponsor. Richtig, kann man das Eis erst später putzen und dann.
Die könnte man gut
den Weg lassen, die Pausenspiele. Wunderbar. Ausser das Böck werfen im kleinen Holz, Leute. Immer wieder Freude. So genau, ich weiss nicht. Ich habe vor allem Gas gegeben auf den Zamboni. Aber gut, der Herr McSorley, nicht so Gas. Oder darf nicht mehr, oder? Der Herr Strassen, der Präsident von Servet, will nicht mehr, dass der Chris McSorley irgendetwas macht dort. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so sagen, ja. Es ist eigentlich schon seit 2-3 Jahren hat man den Eindruck, dass dort Personenkult, wenn es den dann gibt, um den Chris McSorley so beendet werden. Er ist natürlich die Figur, die für den Verein steht, seit er zurück ist in der National League. Er hat Aufbauarbeit geleistet. Wenn man die Situation vorgesehen hat, ist Hockey in Genf eigentlich nicht mehr präsent gewesen. Das war mehr ein bisschen ein Operettenverein gewesen, der immer wieder für Aufsehen gesorgt hat, weil es mal finanzielle Probleme gab. Dann ist die Anschutzgruppe eingestiegen, hat Chris McSorley geholt und seither ist es eigentlich nur noch aufwärts gegangen. Und Hockey ist in Genf ein Ereignis mittlerweile. Ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen tut mit der Behandlung von Chris McSorley. Ich meine, man kann ja schon sagen, nach 20 Jahren, jetzt ist genug, jetzt trennen wir uns. Aber dann kann man das mit ein bisschen Stil machen. Ich meine, der Mann hat einen Haufen getan von dem Club, hat auch einen Haufen Geld verdient, da kann man sagen, es ist keine Rechnung offen. Trotzdem ein bisschen Stil. Jetzt stellt man auf das Abstellgleis, behaltet ihn und zahlt ihm eigentlich so noch mehr Geld. Wenn man ihn auszahlen würde, man geht ja von einem Vertrag aus, der jetzt mal bis 2023 läuft, 2023. Allerdings hat er noch eine Option und die soll bis 2028 laufen. Hat er
die wirklich? Nachher.
Ich denke schon, weil ich bin ganz sicher, dass Chris McSorley, dort bin ich ganz sicher, dass er sich rechtlich abgesichert hat mit seinen Anwälten. Da weiß er schon, von was er redet. Aber trotzdem, aus Sicht vom Verein muss man sagen, zahlen müssen wir ihm das Geld eh. Und wenn man mit einer Abfindung los wird, dann ist es mit Stil gemacht, eher, als ihn dann einfach auf das Abstellgleis schieben. Und quasi so desavouieren. Ich meine, der Mann ist in der Öffentlichkeit beliebt. Den kannst du nicht einfach so abservieren. Das werden die Leute nicht gutieren.
Das ist die grosse Frage. Also, die Leute vergessen ja den erschütternd schnell zum Teil. Jetzt sagt er so ein bisschen im goldigen Käfig dort unten, oder? Also, kommt monatlich der Lohn über, was ja hoffentlich auch, wenn es einen Vertrag gibt. Darf aber eigentlich nichts machen. Also, es lohnt sich für Servet eigentlich ja nicht. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum man ihm nicht sagt, fang doch noch jemand anders an und bis dann zahlen wir die noch. Da gibt es einen Ablösungsvertrag. Oder dann wird einfach der Vertrag aufgelöst in dem Moment, wo er einen neuen Job hat. Also angeblich hat ja der Marc Lüthi schon diverse Mal angefragt. Jetzt hat er scheinbar gar keinen Bedarf. Und ich weiss auch nicht, ob man sich jetzt einen McSorley leisten will in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, Corona-bedingt, wo man nicht genau weiss, wann fließt wirklich wieder das Gastro-Geld, so wie vorher.
Ja.
Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Kandidat, den ein Sportchef könnte brauchen, oder?
Im Fall von Bern unwahrscheinlich im Moment. Aber ja. Es gibt andere Vereine, wo Chris McSorley würde gut tun, auf jeden Fall. Die Frage ist einfach, ob er das will. Ich meine, kann man schon vorstellen, dass bei ihm auch ein bisschen Gegenwehr aufkommt und wieder Wille, um da den Verein einfach so vom Haken zu lassen. Ja, das Geld schuldet man ihm. Ich glaube, wenn man ihm einen sauberen Vorschlag machen würde, mit einer Abfindung, mit ein bisschen Discount, würde er einwilligen. Und dann wäre der Weg frei. Ich stelle mir immer vor, McSorley zum Beispiel bei Freiburg, da könntest du die ganze Führungsriege eigentlich ersatzlos streichen.
Gut, das gibt einfach zuerst mal Spektakel.
Es gibt Spektakel, aber ich bin überzeugt, innerhalb von 2 Jahren hat er die Mannschaft solid im Playoff rennen. 100% sicher.
Wahrscheinlich schon. Aber dann musst du dort, also
ja, in Freiburg, wenn du dort schaust, hat es immer wieder Präsidenten, die irgendwie gestützt vom guten Willen von der Freiburger Kantonalbank dürfen ein bisschen rumwirken, meistens mit Schnütz. Das sind so Fan-Typen. Und dann
das
sind so komische Typen und unten dran hast du auch ein Konstrukt, wo niemand rauskommt. CEO Berger, wo man nicht weiss, ist er eigentlich nur ein Büroleiter oder hat sportlich auch etwas zu sagen. Und dann das komische Trainerkonstrukt. Ich glaube, man hätte am Dübe nicht Trainer und Sportchef überlassen. Das ist ob das noch funktioniert im Fall von Freiburg. Letztes Jahr irgendwie hat man es hergebracht mit dem Jean Simpson noch als Berater. Aber dort muss mal irgendetwas passieren. Irgendein Kulturwandel muss dort vor sich gehen in dem Club. Sonst wurstelt man sich eigentlich nur von Jahr zu Jahr und gibt einen Haufen Geld für nichts aus.
Die Frage ist, wie nachhaltig es denn so ein Wandel ist, jetzt also im Fall von Freiburg. Oder? Also, wenn du einen Xoli hast, ich glaube, das muss man sich schon bewusst sein, oder? Dann liefert man sich dem einfach aus. Also mit Haut und Haar. Oder? Also, dann machst du es auf seine Art. Du musst wahrscheinlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich nehme jetzt mal an, kommt nicht einfach so. Also bei Servet hat man, eine gute Anschutzgruppe hat schon auch Geld mitgebracht. Also man hat vernünftige Mittel zur Verfügung gehabt. Ich kann mir jetzt vorstellen, an seiner Stelle, ja, ich würde es gerne, würde ich es jetzt gerne noch einmal brauchen, wo ich vielleicht noch mal weniger finanzielle Zwänge zu berücksichtigen habe. Dann muss ich die Frage, ob Freiburg jetzt zum Beispiel der richtige Ort ist. Eigentlich müsste ich auf Lugano und dort irgendwie mit diesen Millionen
ja.
etwas anfangen. Das würde ich gerne sehen.
Dort gilt eigentlich das Gleiche, ja. Dort ist noch mehr Geld vorhanden.
Ja, dort herpassen vom Spektakelfaktor.
Im Grunde genommen, aber eben, auch dort sind verschiedene Figuren installiert, die auch immer wieder wie im Freiburg eigentlich die gleichen Fehler machen und dann ein anderes Ergebnis erwarten.
Das ist die Definition von Wahnsinn,
genau.
Die du jetzt da geliefert hast.
Es bringt einfach nichts. Im Moment der Verein blockiert sich selber. Klar, das Geld, das ist ein Haufen Geld, bis 2028, wo man noch zahlen muss. Eben, man wäre besser beraten, einen sauberen Schnitt jetzt mit einem Abfindungsvertrag und dem auf die Schulter klopfen, statt dann jetzt da im goldenen Käfig einfach quasi zur Schau zu stellen. Und die Leute fragen sich, was das soll. Also, ich finde das richtig stillos vom Club.
Man sucht ihm jetzt eine Rolle, oder?
Ja gut, der Strassen hat ja gesagt, es gibt eigentlich gar keine Rolle für den McSorley, wenn er nicht Sportchef und nicht Trainer ist. Also man könnte ihn im Scouting beschäftigen, aber dort ist einfach sein Talent verschwendet. Ich meine, der Mann war schon gut, als ich dort unten war. Das war vor 20 Jahren. Dort war er 47 und der hat sich in 20 Jahren jetzt noch mehr Fachwissen angeeignet, spezifisch auf die Schweiz in Verbindung mit seinem Netzwerk in Nordamerika. Also der kann einfach etwas. Und der zu zahlen, ohne ihn quasi arbeiten zu lassen, ist vollkommen absurd aus meiner Sicht.
Eigentlich schon. Andererseits kann man aus Serve-Perspektive natürlich auch sagen, okay, wir wollen eigentlich nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Es geht wahrscheinlich auch ein bisschen um Eitelkeiten. Man findet, man will einen Neuanfang machen, okay. Aber die Konkurrenz ja, ist eigentlich auch nachvollziehbar, dass man die nicht unbedingt stärken will.
Ja gut, ja. Ob das dann wirklich das Traktandum ist, ich glaube, es geht um Egos dort. Der Strassen ist auch einer, der sich gerne vor den Kameras sieht und auch gerne etwas sagt. Er hat sich schon ein paar Mal aus dem Fenster gelehnt mit seinen Aussagen. Ich glaube, dem geht es einfach darum, dass er will der wichtigste Mann sein dort unten. Das zeigt ja auch, dass man das Pöpp, das sehr gut gelaufen ist,
Steakhouse hat man umbenannt.
Pappen Steakhouse während der Ferienzeit von McSorley einfach umbenannt hat.
Gut, das ist natürlich wirklich
richtig. Und ganz billige Angabe von Gründen, wir müssen es renovieren, ja, und nachher heisst es einfach anders. Und ihm hat man eigentlich nichts gesagt. Das zeigt, man will den Personenkult beenden, oder? Man will nicht, dass der McSorley immer noch quasi Galionsfigur ist von dem Club. Und da wäre der richtige Weg eben. Auszahlen, fertig.
Fertig. Gutes Stichwort. Neues Thema.
Gut.
Novak Djokovic.
US Open. Tennis.
Ja, gleich. Wird vielleicht gespielt. Es wird jetzt in diesen Tagen entschieden, tatsächlich, ob die US Open stattfinden oder nicht.
Ende August soll gespielt werden. Oder?
Genau. Und bis Ende Juli wird entschieden, ob das tatsächlich der Fall sein kann. Weiss nicht. Wahrscheinlich wird man das schon probieren, irgendwie durchzustieren. Das Konzept mit der Blase, das kann funktionieren tatsächlich, wenn die Leute rechtzeitig dort in Quarantäne gehen. Warum eigentlich nicht? Roger Federer logischerweise nicht dabei. Rafael Nadal sieht auch nicht so aus, als ob er Interesse hat, auf New York zu reisen. Beim Djokovic hat man bis jetzt sehr widersprüchliche Signale gehört. Zuerst hat er ja Corona sowieso nicht so schlimm gefunden. Dann hat er gefunden, ja gut, wenn er nur irgendwie ein bis drei Betreuer mitbringen darf, dann interessiert ihn das eigentlich auch nicht. Das sind ja furchtbare Bedingungen, das ist nicht unbedingt nötig. Und jetzt hat er sich offenbar die Bälle liefern,
ja,
die für die US Open gebraucht werden. Also sieht das.
Trainiert auf Hartplatz macht durchaus Sinn, dass er sich in dem Fall darauf vorbereitet. Ja.
Ist einfach nicht konsequent.
Ist nicht konsequent, aber vielleicht hat er gedacht, Gott, wenn der Nadal nicht dabei ist, der Federer sowieso nicht, dann wird es für mich relativ einfach, um den 18. Grand Slam-Sieg zu holen. Der
billigste Grand Slam in der Geschichte.
Ja gut, aber das kann man eh nicht vergleichen. Oder? Ein Grand Slam-Sieg ist ein Grand Slam-Sieg. Schlussendlich ist es nicht sein Fehler, dass die anderen nicht dabei sind. Dann.
Ja gut, aber er muss sie nicht schlagen. Was natürlich
ja,
die ganze
klar
Geschichte
muss
schon,
sie nicht schlagen,
was die ganze Geschichte schon ein bisschen entwertet.
Da, ich finde einfach, so kann man nicht denken. Dass, oder es ist nicht korrekt, weil da kann er ja nichts dafür. Also Roger Federer hat bei seinen Grand Slam-Sieg auch nicht immer am Djokovic vorbei müssen. War wahrscheinlich relativ selten. Am Anfang hat er etwa einen richtigen Gegner gehabt, der Amerikaner, oder? Ab und zu noch der Australier. Nein, nicht der Agassi.
Der Roddick.
Der Andy Roddick. Und nachher sind dann mal ein paar dazugekommen. Aber eben, das machst du ja auch nicht. Du gehst ja nicht die Grand Slam-Sieg nachher quasi einstufen. Das ist jetzt ein richtiger, der weniger. Ich finde, ja, das ist nicht korrekt.
Doch, du musst ja im Prinzip Grand Slam, darum gibt es nur 4 Major-Turnier, wie man sie auch so schön nennt, wo es im Prinzip darum geht, dass die Besten von der Gegenwart, und das ist beim Roger Federer halt irgendwie anfangs Mitte Nullerjahr, sind das logischerweise andere gewesen als die aktuellen Big Three. Klar, es geht darum, dass die schlägst. Und wenn jetzt an den US Open die nicht antreten, dann wird man, bin ich mir ziemlich sicher, immer sagen, Djokovic ja, hat jetzt auch 21, aber...
Aber warum? Das ist doch nicht korrekt. Wenn der Djokovic sagt, ich gehe dort her, die Veranstaltung findet statt, es ist eines der 4 wichtigsten Turniere im Jahr, ich bin auf jeden Fall dabei.
Selbstverständlich,
wenn er das sagt. Eben, das ist ja nicht sein Fehler nachher, wenn der Nadal sagt, ich gehe nicht. Mir
Nein,
ist es zu unsicher.
Ist nicht sein,
also kann man dem nachher auch nicht zumuten, dass man den Sieg dann relativiert und sagt, ja, aber der und der ist nicht dabei gewesen.
Doch, das machen wir dann eben.
Ja, also mehr nicht.
Er kann einfach nichts dafür, aber wegen dem ist es gleich. Also.
Du kannst ja eben die Resultate wählen. Das Resultatbild kannst du nicht mit diversen Asterisk versehen und sagen, oh, dort müssen wir aufpassen. Die haben dann im Fall das und das gemacht, dort hat der und der nicht gespielt.
Ja, aber
das geht nicht, das ist eine absolute Wertung.
Natürlich ist es eine absolute Wertung. Es wird auch niemand sagen, wenn er am Schluss bei 24 Grand Slam-Titel aufhört und mehr hat als der Federer und der Nadal, wird niemand sagen, weiss auch nicht. Er ist nicht der grösste aller Zeiten, weil. Aber wenn man über das Turnier redet und angenommen, es wird plötzlich mal knapp und es haben alle gleich viele Grand Slam-Major-Titel, was durchaus möglich ist, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass man am Schluss irgendwie eine Pattsituation bei 20 haben. Wenn die auch irgendwann mal aufgehört haben, ja, dann würde ich dann schon beiziehen, dass das US Open 2020...
Das ist die Schweizer Sicht wieder.
Nein,
das ist,
überhaupt
der Hintergrund
nicht.
Ist, der Federer muss der Grösste sein, oder?
Nein, das ist
das
ja
ist
sowieso
Hintergrund.
Schon.
Eben, das ist darum spielt es auch keine Rolle. Ich sage, der Djokovic kann auch 25 Grand Slam Turnier gewinnen und Roger bleibt bei 20. Hat der Roger immer noch eine andere Ausstrahlung als der Djokovic? Vielleicht wird das irgendwann einmal korrigiert im Verlauf der Zeit, wenn die Historien übernimmt, aber im Moment, glaube ich, nützt ihn das nichts. Er ist ja sehr kontrovers, was der Federer überhaupt nicht ist, zum Teil mindestens, bis er mit diesen Schuhen angefangen hat.
Das ist auch
mit diesen Rollladern unten drin. Ey, ich finde es nicht fair, wenn man dann so quasi einzelne Turniersiege relativiert, weil andere nicht dabei gewesen sind. Eben, da kann er ja nichts dafür. Dann sollen sie halt spielen, dann müssen sie halt schauen, dass sie fit sind. Also, man sagt dem Mike Tyson ja auch nicht, du bist zwar x-facher Weltmeister gewesen, aber du hast nie gegen den Muhammad Ali gewonnen.
Ja gut, der war aber gleichzeitig auch nicht aktiv gewesen. Aber ja. Du musst, also das ist so ein schöner Vorgleiter. Bei den Boxern ist ja genau das Problem, dass die Besten sich zum Teil weigern, gegen die anderen Guten zu boxen.
Gut, das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich.
Ja, da bist du jetzt voll reingelaufen,
kann man eigentlich sagen. Mehr als voll in den linken Haken gelaufen.
Schade eigentlich.
Man hat auch mehrere Verbände, wo man nicht rauskommt. Welchen ist jetzt der richtige Verband und welchen ist der wirklich der Beste? Klar.
Es gibt einfach 4, die man muss kennen und alle anderen kann man vergessen. Auf Weltniveau.
Ja, es sind immerhin noch 4. Also, es wäre wirklich einfacher, wenn man nur einen hätte.
Es wäre viel einfacher. Aber das wird auch nicht passieren, weil die Leute einfach
wird nicht passieren.
Zu viel Geld verdienen, damit
ja,
sie so Google-Veranstaltungen können ausrichten, die für 15'000 Franken einfach noch irgendeinen Europameistertitel bekommst. Das könnte mir eigentlich, wenn das mit dem Journalismus nicht klappen sollte.
Was es ja eigentlich auch nicht macht.
Ja, also es hat
es
einfach noch niemand gemerkt so richtig. Oder niemand laut gesagt. Ich glaube, es ist eher das. So einen Boxweltverband aufziehen, ich glaube, das ist finanziell hochinteressant. Das sollten wir probieren. Dann, die müssen da
kann aber auch riskant sein, oder?
Wieso? Vor allem
in dieser Zeit jetzt, wo du nicht weißt, was noch stattfindet, hast keine Zuschauer, Fernsehverträge herzukommen, wird wahrscheinlich nicht so einfach, wenn du nicht die ganz grossen Namen hast und als Start-up im Box-Zirkus würde ich sagen,
Gut, das ist das Problem.
Also Joshua kriegen wir wahrscheinlich nicht auf Anhieb, oder?
Ja, morgen und übermorgen noch nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, Anfang 2021 bin ich optimistisch. Nein, natürlich nicht. Das Problem ist ja, dass du einfach so teuer bist. Ich meine, sonst, wenn wir die laufenden Kosten
tief halten. Wir haben immer gesagt, ich sei ganz billiger sicher.
Aha, ja gut, das ist ein anderes Thema.
Ja,
aber
das
steht tatsächlich in einem direkten Verhältnis zueinander. Ich glaube, wir kommen nicht weiter und reden über Doping.
Doping wieder mal, eines unserer Lieblingsthemen in diesem Podcast. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Jetzt kommt aber, wir nehmen am Dienstag auf, übermorgen, also am Donnerstag, kommt eine Biografie, Autobiografie von Grigori Rodchenkov raus. Der russische Whistleblower, Ex-Leiter vom Dopinglabor in Moskau, wo eigentlich nahtlos anknüpft an den Doc-Film Icarus, der auf Netflix ausgestrahlt worden ist und immer noch ausgestrahlt wird, wo schon verblüffende Sachen ans Licht gekommen sind. Und jetzt doppelt er eigentlich noch nach mit Aussagen wie Olympia 84 Boykott, nicht aus politischen Gründen.
Als Sowjetunion damals.
Sowjetunion, sondern schlicht und einfach, weil man das Dopinglabor nicht in den Hafen von Los Angeles gebracht hat.
Das wäre auf einem Schiff gewesen?
Dort. Wäre auf einem Schiff gewesen, ja. Und man wollte sicherstellen, dass die schwer dopten Leute noch getestet werden können, dass man keinen positiven Test nachher hat. Ja, also eigentlich wahnsinnig. Wenn das tatsächlich alles stimmt, muss man sich mal vorstellen. Und die Leute haben das nicht einmal geahnt zu dieser Zeit wahrscheinlich. Oder? Das ist Doping noch irgendwo tief im Hintergrund gewesen. Man hat einzelne Befunde gehabt, aber eigentlich flächendeckendes Testen hat man nicht gekannt.
Ja, man hat ja gar nicht gewusst, wie richtig testen. Also ungefähr schon, aber ich meine, es hat ein paar Urinproben gegeben, die gemacht worden sind und viel mehr, also in der Schweiz hat man dann irgendwie Ende 80er Jahre zum Beispiel angefangen zu testen und schon da sie, sage jetzt mal, also testet hat man schon vorher, aber so professionell in Anführungszeichen hat man das versucht aufzugleisen irgendwie Ende 80er Jahre und wenn man jetzt mit den Leuten redet, die dort damals dabei waren, was die erzählen, also das ist ziemlich, würde jetzt mal sagen, da hat man sehr viel Groundwork müssen herlegen, bis man irgendwie auf ein Level gekommen ist, dass das Doping-Testsystem, ja, den Namen tatsächlich auch verdient hat. Also Matthias Kamber, der das Anti-Doping-Schweiz-Labor eigentlich aufgebaut hat, hat mal erzählt, dass man ihm am Anfang schon einmal noch gesagt hat, welche Doping-Kontrolle, also man nicht so genau darf jetzt anschauen, die jetzt da gerade genommen worden ist. Ich glaube, so Fälle, ja, sind dann im Vergleich mit den russischen Geschichten völlig harmlos. Oder harmlos, ja, ist einfach ein völlig anderes Level. Zeigt aber schon auch, dass man einfach lang sehr unbedarft mit dem Thema umgegangen ist.
Sehr, ja. Man war vor allem nicht vorbereitet gewesen. Also man ist dort eigentlich in die Experimentierphase reingekommen, seitens der Tester nach dem Ben Johnson 1988, Olympiasieger, der plötzlich positiv war. Man hat eben früher nicht gekannt. Da haben die einfach gewonnen und hat man einfach gesagt, ja komm, wir wissen eh nicht genau, was es dann ist. Irgendein Steroid, ja. Jetzt nicht so schlimm. Und dort hat es wirklich mal eingeschlagen. Und ich glaube, die Weltöffentlichkeit ist dort so richtig auf das Thema aufmerksam geworden, wo der Johnson nachher disqualifiziert worden ist. Ich meine, das Rennen ist angekündigt worden als der Sprint aus aller Zeiten quasi fast schon. Johnson gegen Carl Lewis. Und dann mit einer Fabelzeit gewonnen, zwei, drei Tage später. Tack, Medaille weg, dopt, oder? Und dort hat es so richtig angefangen. Das ist eigentlich als der Paradedoper in die Geschichte vom Sport eingegangen.
Das ist aber eigentlich ungerecht, weil das Rennen ist eines der dopesten Rennen von der Geschichte gewesen, oder? Der 100er Lauf dort.
Gut, also wenn die Sprintwettbewerbe anschaust, glaube ich, der Einzige, der es nie verwünscht hat, ist der Usain Bolt, oder? Wo jeweils in einem Feld von lauter Dopten alle geschlagen hat.
Weiss einfach immer noch nicht, was uns das sagt.
Ich weiss es auch nicht.
Das frage ich mich regelmässig tatsächlich und ohne Blödsinn. Keine Ahnung.
Ja, es ist andere jamaikanische Sprinter sind getestet worden, die ähnlich schnell waren, nur er nicht. Also nicht positiv getestet worden.
Also ganz so schnell wie
er. Nichts unterstellen. Es gibt immer Wunder, gibt es immer.
Ja, wahrscheinlich.
Oder gibt es keine? Ich weiss
nicht genau. Man kann natürlich schon sagen, wenn man schaut, mittlerweile sind ja dann doch recht viel irgendwann verwünscht worden. Also die Dopingfahnder machen einen vernünftigen Job im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben. Ist ein brutalerweise finanziell recht aufwendig und die Sportverbände haben schon ein Interesse, dass es die Dopingbekämpfung gibt, aber gleichzeitig spricht man nicht so viel Geld, wie man könnte zum Teil.
Ja, das ist also ein Riesenproblem. Ist, also wenn man sieht, was die für ein Budget haben, zum Teil die Dopingagenturen, die nationalen, das ist ein Joke. Das muss man sagen.
Also im Vergleich zum Geld, das sonst umgesetzt wird im Weltsport. Genau. Ja, definitiv. Also in der Schweiz übrigens nicht besser.
Muss man nicht sagen, dass man die Bemühungen wirklich ernst nimmt. Vielleicht hat man den Kampf auch schon aufgegeben insgeheim und hält aus moralischen Gründen einfach noch aufrecht, dass man sagen kann, man versuchen etwas zu machen. Aber wenn man gesehen hat, was die Russen in Sotschi fabriziert haben mit Urinaustauschprogramm gestützt durch den Geheimdienst, also, da muss man schon sagen, für was macht man das überhaupt?
Ja gut, man hat sie ja dann verwünscht.
Ja gut, aber auch nur aufgrund von Whistleblower, ja. Oder? Also der Rodchenko hat über das auspackt.
Genau.
Mittlerweile weiss man auch, eben, der Ben Johnson ist schon 2 Jahre früher getestet worden, bei den Goodwill Games in Moskau, dort schon das gleiche Pepper angeschluckt und dort hat das Politbüro einfach gesagt, nein, das wischen wir unter den Teppich, wir wollen ja unsere Veranstaltung nicht beschmutzen.
Also die Lieblingsanekdote übrigens, die der Rodchenko in seinem Buch offenbar erzählt, ist die von 1983 in Helsinki, wo man beim Mischeln mit den verschiedenen Dopingproben Probleme gehabt hat, einen Athlet zu finden mit sauberem Urin, wo man dann hat können irgendwie den Urin austauschen gegen offensichtlich Doping-kontaminiert Urin von einem, den man hätte schützen wollte.
Schlicht und einfach niemand mehr gefunden.
Einfach auch so geladen gewesen, dass der super Urin ausgegangen ist. Finde ich, also Schmuck. Es ist natürlich erschütternd, aber ja, es aber sagt glaube ich viel aus über die Zeit ja, auch.
Man muss auch sagen, der Rodchenko ist jetzt in Amerika im Zeugenschutzprogramm. Gilt als Kronzeug und das läuft auf einen kalten Krieg raus, wieder. Das sind Zustände wie dort. Man muss auch sehen, dass das staatlich organisierte Dopingprogramm der Russen, das ist einst aufgebaut worden, weil die Sportler haben müssen die politische Botschaft, den Kommunismus in die westliche Welt tragen und zeigen, wie überlegen das da ist. Also siegen um jeden Preis, wirklich um jeden Preis. Und staatlich organisiertes Doping, wie es in der DDR gegeben hat, ist einfach dort das Markenzeichen vom Ostblock, weil man wollte zeigen, man ist dem Kapitalismus überlegen, unsere Sportler, obwohl man sagt, die haben weniger, die haben weniger Möglichkeiten, weniger moderne Trainingsmöglichkeiten und trotzdem schlömen wir die. Dann kommt man auf das raus, oder?
Ja, und jetzt haben wir den Salat.
Jetzt
reden wir apropos Salat über ein anderes Thema, das furchtbar unerfreulich ist. Also behaupte ich, ist jetzt ein bisschen unfair geframed, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der euphorisch ist wegen dem, neben Thomas Bach. Katar wird gern 2032 die Olympischen Spiele austragen.
Sommer oder Winter?
Wahrscheinlich Winter.
Nein, das ist nicht gleich, sie machen es. Sie bauen ein paar Skipisten.
2032, jetzt müsste man können rechnen, 24 Sommer, 28 Sommer, 32 Sommer. Also 28 LA, 32 Katar.
Haben die nicht kürzlich irgendwelche Leichtathletik-Weltmeisterschaften gehabt, ja, wo sie müssen die Stadien quasi voll klimatisieren, dass die Leute nicht umkippen, reihenweise wegen der Hitze?
Genau.
Denkt mir vernünftig, die Idee. Wahrscheinlich wird es durchgewunken, weil es erstens mal einen Haufen Geld gibt für die Funktionäre und zweitens wahrscheinlich kein Konkurrent hat.
Doch. Die Deutschen wollen gerne auch.
Die Deutschen?
Rhein-Ruhr-Gegend scheinbar.
Ja, gut,
die Kandidatur anmelden. Also wahrscheinlich Köln, wenn ich das richtig verstanden habe. Köln-Ruhr-Pott.
Rhein-Ruhr, ja.
Das ist, oder? Das ist eigentlich, also infrastrukturell müsste da eigentlich etwas rum sein. Also gut, in Katar kann man zynisch natürlich auch sagen, die ganzen Arbeitssklaven haben die Stadien jetzt eh schon gebaut, die man für die Leichtathletik-WM und für die Fußball-WM braucht. Wieso nicht? Nein, also ist absolut. Also, ich weiß nicht, mir fehlen so ein bisschen die Worte, wenn man sich überlegt, also der Backlash, den es jetzt gegeben hat, die ersten Erfahrungen, die man gemacht hat, also die Leichtathleten zum Beispiel, für die ist es, also die Hotels sind sehr, sehr zweifelhaft gewesen, man hat Probleme gehabt in den Stadien, außerhalb der Stadien, es ist recht mühsam gewesen, es ist einfach zu heiß, es will niemand gehen, die Stadien sind leer gewesen, also ich kann mich an die Bilder noch erinnern, es sind einfach irgendwie vor leeren Rängen die Wettkämpfe.
Nicht
also,
ganz leer, irgendwo ist einmal so ein Schleich in einer so Lounge drinnen rumgelümmelt.
Nein, so
Family. Mehr oder weniger gelangweilt, das Treiben verfolgt hat, das für ihn überhaupt keinen Sinn gemacht hat.
Family and Friends, ja dann schon dort, also irgendwie
ja, ich find's einfach,
das Kambunsch ist ja dann auch gegangen und hat geschaut, dass Shinga Bronze gewinnt, aber das macht der Brot dann halt schon nicht unbedingt fett. Und wenn jetzt IOC das Gefühl hat, das sei eine gute Idee, 2022 die Spiele herzugeben, dann kann ich denen wirklich einfach auch nicht mehr helfen. Also,
ja, können gut, wir solange auch dort kein Denkwechsel stattfindet, wird sich das nicht ändern. Das IOC, jetzt hat man einfach eine andere Klientel. Westeuropa, offensichtlich, ich meine, ich bin dann gespannt, ob Deutschland die Abstimmung durchbringt. Also dort kann das Volk entscheiden, ob es das will oder nicht. ist im Fall von Hamburg glaube auch schon so gewesen. Olympia, was ist das gewesen? Garmisch war glaube mal noch Kandidat gewesen.
Für gut, das war Winterspiel gewesen.
Winterspiel
2028 war so ein Päckli-Deal gewesen, wo Hamburg einmal hat mitmischen wollte, genau.
Und durch Volksabstimmungen verhindert worden sind. Natürlich, in den totalitären Staaten gibt es das nicht. Darum wird die Klientel auch mehr und mehr aus totalitären Staaten, Diktaturen bestehen, wo einfach sagen, wir machen das fertig. Man sieht ja, was haben wir zunächst in Peking irgendwann einmal.
Mhm.
All das spielt Völkerrecht und so weiter. Menschenrecht spielt alles keine Rolle mehr. Das ist doch nicht die Aufgabe vom IOC, deren Spiel zu organisieren.
Also bis jetzt hat eigentlich ja, zum Beispiel hat man jetzt wieder anbekommen, oder? Also man hat jetzt Tokio in Ordnung, wenn es dann durchgeführt wird. Paris 24, LA 28. Wäre eigentlich okay. Extremprobleme hat man jetzt bei den Winterspielen gehabt. Und jetzt, ich meine, was ist, ich glaube, Australien wird jetzt 32 auch. Also Brisbane hat sich angemeldet, ja, wieso nicht? Und Indien scheint der Kandidat zu sein. Ob denn das eine gute Idee ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber, ja, ich weiß nicht. Es ist so, eigentlich weiß man schon gar nicht, was man dazu sagen soll, weil es dermaßen.
Es wird einfach immer unappetitlicher und die einzige Möglichkeit, also nein, es gibt zwei Möglichkeiten, um das zu verhindern. Das wäre, wenn sich die Athleten dagegen wehren oder wenn die Sponsoren aussteigen. Der Druck der Sponsoren, der würde lange, um das IOC zum Umdenken zu zwingen. Aber solange die fleissig ihre Milliarden zahlen, wieso sollen sie umdenken? Oder? Es geht auch da. Man wiederholt sich, es geht auch nur um den Profit.
Ganz danach aus. Ich meine, das IOC, eine Chance muss man ihm wahrscheinlich insofern geben, dass man ja wirklich jetzt irgendwie angefangen hat zu merken, gerade eben, weil man wahnsinnig Probleme hat, die Winterspiele zum Beispiel am anzubringen, hat man ja angefangen zu argumentieren, okay, vielleicht müssen wir ein bisschen kleiner, vielleicht müssen wir ein bisschen grüner werden. Das sind ja dann immer so Schlagwörter, wo man bringt. Es wäre jetzt eigentlich der Moment, wo man kann beweisen kann, dass man das tatsächlich ernst meint. Und sagt, okay, Katar ist mega nett von euch, schön, macht ihr euch Gedanken, aber eigentlich ist es wahrscheinlich nicht das richtige Signal, gerade in der aktuellen Situation. Und Katar sagt, ja, es hat noch nie Olympische Spiele im Nahen Osten gegeben.
Ja.
Ja, mit der Argumentation.
Ich habe nichts gegen den Nahen Osten, überhaupt nicht, aber es muss nach gewissen Regeln funktionieren. Das heisst, die Länder, die sich um die Olympischen Spiele bemühen, die müssen gewisse Vorgaben erfüllen an Menschenrecht, Sozialwesen und so weiter. Das muss einfach so sein, sonst hat es mit dem olympischen Gedanken nichts mehr zu tun. Olympische Spiele um jeden Preis? Nein, ganz sicher nicht. So soll es nicht sein. Ich meine, wenn du mal schaust, was die Vorgaben sind, ich glaube, wir haben darüber diskutiert, was da um Sion gegangen ist, die Bewerbung. Die Vorgaben der Funktionäre, 5-Sterne-Hotelversorgung für alle Funktionäre über Wochen, medizinische Betreuung gratis. Was soll das? Es geht doch nicht um die Funktionäre. Eben, solange die nicht umdenken und die Funktionäre gemachtet werden, wo meistens weisse alte Männer sind, die schon seit Jahrzehnten dabei sind und sich nur ihre Macht und ihr Pfründchen sichern wollen, hat das mit dem olympischen Gedanken nichts mehr zu tun. Das wird immer schlimmer und dann muss man ausweichen. Eben. Entweder profitiert man davon, dass eben Tokio noch Lust hat, um das zu machen, Paris oder Los Angeles wieder.
Und dort hat man ja wahnsinnigen Aufwand betreiben müssen. Also, dass man die dazu gebracht hat, das wirklich teuer zu führen, den Päckli-Deal gemacht, dass man das kann aufteilen kann. Also, da haben die ja schon eine Garantie im Voraus, dass sie es überkommen zum Beispiel.
Genau, das sollte ja eigentlich nicht sein müssen. Oder? Das sollte ein Wettbewerb sein unter Bütter, wo etwas, wie es der Name sagt, etwas zu bieten haben, wo Olympia noch aufwertet. Das heisst, Olympische Spiele irgendwo in den Alpen. Aber eben redimensioniert und weg vom Gigantismus und vor allem ohne die wahnsinnigen Forderungen von den olympischen Funktionären, oder, die offensichtlich nur immer profitieren wollen.
Sind wir gespannt. Wahrscheinlich brauchen wir sowieso zuerst mal den Impfstoff und dann können wir wieder über olympische Spiele reden.
Der IOC-Impfstoff.
Ja, gut.
Immunisiert ist gegen den olympischen Gedanken.
Nein, der olympische Gedanke, gegen den muss man ja nicht immun sein. Manchmal hat man das Gefühl, gewisse Funktionäre sind immun dagegen. Ich habe das als Vehikel entdeckt, um so ihre eigenen persönlichen Bedürfnis irgendwie zu befriedigen. Apropos Bedürfnis, die befriedigt müssen werden. Und ich glaube, es ist der Tag von der schlechten Überleitung. Aber ich finde, irgendwann muss man sich halt dazu bekennen.
Ja.
Genau, richtig.
Und das machst du gut.
Mein Bedürfnis nach Spitzen-Eishockey wird ab dem 1. August wieder voll und ganz befriedigt. Die NHL ist zurück mit ihren Playoffs plus den, sie nennen es Round Robin. Also man hat im Prinzip das Feld auf 24 Teams ausgeweitet, die jetzt noch mitspielen in der Saison. Wer hinten abgeschlagen war, darf nicht mehr. Unter anderem der Nico Hischer mit seinen New Jersey Devils zum Beispiel, der außer Konkurrenz aus dem Verkehr gezogen worden ist. Die müssen nicht mehr kommen. Alle anderen spielen zuerst so eine Play-in-Runde, außer die ganz Guten. Die dürfen zuschauen und sich noch ausruhen. Und es geht los mit, wir haben festgestellt, Festtagsprogramm für Schweizer Eishockey-Fans.
Muss man sich eigentlich denken, dass die NHL extra für die Schweizer Fans
sicher
so Schedule aufgestellt hat. Also man könnte am 1. August kann man den Nino sehen, wenn er gegen New York spielt, also Carolina Hurricanes gegen New York Rangers.
War zu einer vernünftigen Zeit.
Zu einer sehr vernünftigen Zeit, am 6. am Abend der Schweizer Zeit. Und am 9. geht es weiter mit Chicago gegen Edmonton, wo wir jetzt Philipp Kurashev haben bei den Chicago Blackhawks, im Kader zumindest, und Gaetan Haas bei Edmonton. Also aus Schweizer Sicht, oder nur schon aus Schweizer Sicht, ein Festtag am 1. August. Und für jeden Hockey-Fan natürlich die Gelegenheit, um wirklich eine hohe Dosis zu kriegen, um das zu kompensieren, was bis jetzt ausgefallen
ist. Vor allem eine hohe Dosis McDavid am 9. zu Abend ist eigentlich auch so etwas, wo manchmal das Gefühl hast, durch das es die gerade Edmonton noch zu furchtbaren Zeiten, also an der Ostküste gespielt wird, da haben viele Leute gar nicht so auf dem Schirm. Unfassbar gut eigentlich.
Ja, das ist eine gute Möglichkeit. Das ist so, eben so ein Turniermodus quasi, ähnlich wie bei einer Fußball-WM, wo ja auch die ersten Tage eigentlich die schönsten sind, wo du drei Matches kannst den ganzen Tag Fußball schauen. Das ist unglaublich Spektakel.
Das ist das Beste.
Und nachher flacht es ab. Aber jetzt, eben, da kannst du NHL schauen, also wirklich bis zum geht nicht mehr. Du kannst auch noch in der Nacht schauen, weil die Matches dann auch spät sind. Wirklich, bin gespannt, wie das dann aufgenommen wird. Also ich freue mich wahnsinnig drauf.
Ich mich auch. Wir haben ja eigentlich glaub, mal geflucht, dass im August Eishockey gespielt wird. Völlig Wurscht.
Ja, das kommt ein Problem, kommt dann dazu. Ich meine, klar, auch dort, die spielen in zwei Blasen, zwei Bubbles, Edmonton und Toronto, oder?
Ja.
Praktisch die zwei Spielorte. Und wenn etwas passiert dort, dann muss man damit rechnen, dass es halt muss abgebrochen werden, dass einzelne Mannschaften zurückziehen müssen, das weiss man nicht. Die Gefahr besteht, wenn man so eine Lösung wählt. Und dann bin ich gespannt, ob die NHL dann wirklich das Notfallprogramm hat, das Notfallszenario. Andere Ligen haben das eher weniger gehabt, wie wir schon gemerkt haben.
Im Baseball zum Beispiel jetzt
genau.
Wenn wir den Schlenker machen, die Miami Marlins geschafft haben, von einem Corona-Fall am Anfang des Wochenende, hat man sich kurz im Team-Chat besprochen, gefunden, doch, wir spielen gleich. Wir haben eigentlich guten Abstand gehabt. Jetzt ist man, glaube ich, bei 13 Fällen mittlerweile und schon Spielausfällen. Also, ja. Stichwort Notfallprotokoll ist wirklich wichtig, so eins zu haben. Das mit der Isolation auch ernst nehmen. Wobei, also eben im Baseball, dort hat man ja sowieso einen völlig anderen Ansatz gewählt. Dort spielt man in den einzelnen Stadien, wo auch sonst gespielt wird, einfach ohne Zuschauer. NHL, wie auch die NBA, die diese Woche jetzt auch wieder anfängt. Übrigens auch komplett ohne Schweizer. Sehr verloren, wett nicht wegen Corona. Und der Capella ist auch mit seinen Atlanta Hawks schon heimgeschickt worden. Die sind auch schlecht gewesen. NHL und NBA mit dieser Blase. Ich glaube, dort hat man tatsächlich bessere Chancen, mit weniger Fällen durchzukommen. Und wenn es Fälle gibt, die relativ früh zu erkennen und zu isolieren, weil wirklich flächendeckend getestet wird.
Ich finde es auch eine gute Idee, muss ich ehrlich sagen. Weil das Turniersystem dann in so einem Moment, der ja außergewöhnlich ist, einfach ein besonderer Moment und ein besonderes Spektakel bietet. Eben, die Corona-Notfallszenarien, die hat man überall. Jetzt dürfen wir, glaube ich, die Überleitung machen zum Endspurt.
Ja,
nur Formel 1 zum Beispiel, die hat bis jetzt noch kein Fall, die haben auch das Corona-Szenario. Jetzt
ist aber keine Lücke gelassen, oder?
Nicht gross.
Müsste der Vince, wo sein
der Vince Comeback muss jetzt
das Produzent, muss jetzt da irgendwo den
Endspurt reinschnetzeln, dass wir mit der Formel 1 können weiter oder wir kündigen es einfach an. Jetzt kommt dann gerade der Endspurt mit der Formel 1, wo bis jetzt noch keine Corona-bedingte Ausfälle hat.
Genau.
Endspurt.
Wahrscheinlich hat er jetzt das Logo reingetatscht. Wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren. Aber es ist so, in Silverstone nicht gefahren am Wochenende. Und ich glaube, man könnte Lewis Hamilton schon als Sieger eintragen, oder?
Ja, mindestens mal Mercedes. Wenn Lewis Hamilton nichts passiert, ich glaube, auf der Strecke ist er kaum zu schlagen. Also der Valtteri Bottas hat büßt immer zwischen 2-3 oder noch mehr Zehntel. Wenn am Karren nichts schief läuft, dann ist ihm der Sieg sicher nicht zu nehmen. Dann wird der Mercedes noch die Stärke wird sich akzentuieren. Also da hat höchstens vielleicht Racing Point, wo noch am kopierten Mercedes ist, eine Chance. Ich glaube auch Red Bull keine grosse Chance. Also wenn Hamilton nichts passiert, der Karren hebt, dann gewinnt er das Rennen. Würde ich sagen. Also ich bin auch Sympathisant von Hamilton, muss ich sagen. Ich möchte es gönnen. Super League, St. Gallen, Aderlass, Demirovic, nächste Saison in der Bundesliga?
Offenbar, in Freiburg. Spricht natürlich extrem für den FC St. Gallen, wie man eingekauft hat, beziehungsweise wie man gelehnt hat. Demirovic war ja von Alaves ausgelehnt. St. Gallen kann sich nicht leisten, den zu übernehmen. Jetzt landet er in Freiburg. Ja, wenn man noch ein, zwei solche macht, vielleicht dann auch ein, zwei solche, die einem dann auch gehören, dass man tatsächlich Ablösesumme kassiert. Alles richtig gemacht eigentlich. Das ist der Preis vom Erfahrung. Ist doch super an und für sich. Man United und Chelsea qualifizieren sich für die Champions League und ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie, was, 2012 angerufen und wollen sie ins Champions League Hauptfeld wieder zurück.
Die richtig grossen nehmen. Ja, ich finde es gut. Also Chelsea ist ein attraktiver Club, eine attraktive Mannschaft. Immer wieder für Furoren gesagt, mit diversen Trainern auch. Mourinho zum Beispiel, mit diversen Spielern. Gut, Mourinho, du rümpfst jetzt die Nase. Man kann ihn gut finden. Ich finde ihn nicht wahnsinnig sympathisch, aber eine Zeit lang zumindest für mich ein wahnsinnig guter Trainer gewesen. Ob das langt, denn das ist eine andere Frage. Also, die Premier League hat sich außer Liverpool jetzt zuletzt gerade auch nicht immer noch Meriten abgeholt in der Champions League. Schon Zeit mal, dass die Dominanz von dieser Liga dort auch ein bisschen ins Rennen kommt. Boxen! Mike Tyson will boxen, und zwar gegen den Roy Jones Jr.
Eigentlich eine schöne Idee. Mike Tyson, wenn wir auch mit 54 noch sehen, also ich spreche jetzt einfach mal für mich. Das Problem ist einfach, der Gegner ist der falsch. Roy Jones, riesen Boxer gewesen. Sieger, Weltmeister in vier verschiedenen Gewichtsklassen. Völlig underappreciated, so jetzt mindestens in unseren Breitengrad. Eigentlich muss ich ja gegen Holyfield boxen, alles andere will die breite Masse nicht sehen.
Fertig. Gegen den Holyfield?
Ja, Tyson Holyfield, Part 3.
Das stimmt,
das, ja. Das wird geschaut. Tyson Roy Jones, ja, da schaut man vielleicht neugierig ein bisschen rein, aber...
Ich glaube, das ist vielleicht nur der Warm-up.
Ich hoffe es. Apropos Warm-up, Basel hat sich schon recht aufgewärmt am Wochenende. 4 Gegengol kassiert gegen FC Lugano. Jetzt geht es auf Thun. Thun kämpft noch gegen die Barrage. Versucht sich oben zu behalten. Gibt es wieder 4 Gegengol für den FCB?
Nein, das gibt es nicht. Der FCB muss sich auch mit der Optik auf die Euroleague, die internationalen Spiele, die dann kommen, übernächste Woche, glaube ich.
Nein, nächste.
6. August, richtig, in Frankfurt. Defensiv wieder stabilisieren, ist ja die beste Defensivmannschaft in der Super League.
Eigentlich.
Immer noch. Aber 4 Gegengol pro Spiel, das ist ein Ausrutscher. Das wird sich nicht wiederholen.
Ich glaube, eben da liegt der Haken. Man hat sich jetzt auf das Frankfurt schon, man hat das im Auge. In der Meisterschaft ist mehr oder weniger die Sache gegessen. Also, da passiert wahrscheinlich nichts mehr Verrücktes nach vorne und nach hinten. Darum, ja. 4 Gegengol ist weit aus dem Fenster gelehnt, aber weil wir ja angeblich kontrovers sind, sage ich, sie kassieren noch einmal genau 4.
4 in Thun?
Ja, gewinnen aber 5-4.
Ich sage, die kriegen kein einziges.
Stocker-Hattrick.
Gewinnen 2-0.
5-4 für den FCB in Thun.
Gut. Auflösung gibt es nächste Woche.
Ja.
An dieser Stelle. Da werden wir, also ich werde da ein Auge drauf haben.
Ja, das ist gut. Aber wir lösen nur auf, wenn ihr abonniert. Und vor allem uns 5-6 Sterne geben auf iTunes, Spotify, wo auch immer. Sonst nicht.
5-6 Sterne?
Ich glaube, man kann nur 5 geben. Ah. Ich glaube, 5 ist das Maximum. Aber... Einfach gut bewerten, wäre gut. Das ist für uns bonusrelevant, glaube ich. Und ich wäre froh, wenn ich mir wieder mal ein warmes Mittag könnte leisten könnte.
Das machen wir jetzt dann.
Das wäre gut. Es gibt Lasagne in der Kantine und ich freue mich.
Sehr schön.
Gute Woche. Auf Wiederhören. Ade miteinander.
Ade.